direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zu einer Sonderausgabe der Bamberger Psychokalypse an diesem voraussichtlich ersten Weihnachtsfeiertag. Wir möchten heute das deutsche Weihnachten sezieren. Wir wissen, dieses Jahr ist es sehr schwierig mit Weihnachten. Wir haben auch in der letzten Woche ja auch über Nostalgie gesprochen. Deshalb versetzt euch zurück ins letzte Jahr. Was habt ihr gemacht? Wo wart ihr und was daran ist eigentlich so deutsch, sage ich jetzt mal. Es soll eine leicht heitere Folge werden. Und wenn ich wir sage, meine ich natürlich nicht nur mich. Ich bin Niklas Döbler, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, sondern ich meine auch meine geschätzten Kollegen Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo.
Servus, hallo.
Hallo.
Klaus und Marius, was gibt es Schöneres als das gesamte Dezembergehalt auf dem Weihnachtsmarkt für 3 Tassen Glühwein, 150 Gramm gebrannte Mandeln und eine 2 Meter Bratwurst zu verballern? Könnt ihr euch was Schöneres vorstellen?
Aber eine 2 Meter Bratwurst, das klingt schon wirklich sehr verlockend.
Also, ich meine... Also du isst sowas, ja,
Marius? Ja.
Also ich erinnere mich, dass der Marius ja wirklich vor ein paar Jahren was wirklich Absurdes, und zwar als wirklicher Pionier gehabt hat. Und zwar war das nicht so ein Wurst- und Fleisch-Weihnachtskalender, so ein Adventskalender?
Der Speckworld-Adventskalender.
Also das war wirklich... Ja. Also ich bin ja nicht so ein Fan von solchen Dingen, und das war schon krass, muss ich sagen. Also,
aber ich denke oft an den zurück, der war schön, ja. Da war halt in der jedem Türchen eingeschweißtes Stück Fleisch.
Und es waren aber so wirklich Mikro-Teile. Also das war so ein Schabefleisch, das schien mir eher.
Naja, schon so groß wie, was ist denn so groß? Also so?
Echt so?
Okay. Also schon. Schon merklich.
Kannst du das, unsere Zuhörer können uns nicht sehen. Kannst du
mir fällt gerade kein passender Größenmaßstab
ein. Also eine Scheckkarte? Daumendick.
Ja, so groß wie eine EC-Karte.
Ja. Ja, das gibt es auch bei meinem Metzger des Vertrauens hier in Bamberg. Die haben auch den Salami-Adventskalender. Da kriegst du eine große Salami und dann sind da 24 Striche abgetragen und jeden Tag kannst du dir ein Stück runterschneiden und schnabulieren. Sozusagen.
Aber was macht es aus, diese Freude jetzt tatsächlich dahin zu gehen und, also ich weiß nicht, ob es 2 Meter lange Bratwürste gibt, aber nehmen wir mal an, die gibt es.
1 Meter auf jeden Fall.
Genau, das 1 Meter Bratwurst gibt es ja sogar als Fachterminus, würde ich mal sagen. Ne? Aber und da dann ein Glühwein. Dieses Jahr können wir das ja nicht tatsächlich nur im Kopfe, und im Kopfe ist es ja noch lustvoller wahrscheinlich, weil man sich es ja noch besser vorstellen kann. Wir haben das ja letztes Mal gelernt. Nostalgie, wir schweifen zurück in das Jahr 2019 oder 2018 oder wo auch immer wir diese wunderbaren Erlebnisse hatten. Aber was macht's aus? Warum treibt sich da beispielsweise hin, Marius? Du hast ja selber sofort so spontan. Ich bin ja da nicht ganz so aufgestellt, aber das würde mich ja doch mal interessieren, psychologisch gesehen.
Also Weihnachtsmärkte selbst finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. Die 2 Meter Bratwurst hat mich irgendwie fasziniert. Wir haben uns auch kürzlich überlegt, ob wir einen Adventskalender wollen für die Kinder und so. Und da habe ich gedacht, naja, so ein kulturell tradiertes Werkzeug, damit Kinder Gratifikationsaufschub lernen, finde ich gar nicht verkehrt. Okay. Und irgendwie ist es das ja, ja, oder?
Damit hast du gerade die gesamte Romantik rausgenommen, glaube ich.
Lass Kinder halt lernen, es gibt nicht alles sofort und es gibt vielleicht jeden Tag erstmal ein bisschen und man kann sich auf was freuen. Also Vielleicht also, haben auch Pädagogen sogar, die Weihnacht erfunden.
Ja, also da ist ja nicht nur Gratifikationsaufschub, ein schöner Begriff, also dass man tatsächlich lange Zeit, also ungefähr 24 Tage lang, sich freut, dass zum Beispiel eine besonders große Sache dann tatsächlich wartet oder dass das Christkind dann kommt, sondern da ist ja noch was anderes drin. Mittlerweile habe ich bemerkt, dass die Weihnachtskalender sich ja verändert haben, nämlich dass sie zum Schluss, und da sind wir eigentlich bei einer der frühen Folgen, können wir also eine wunderschöne Brücke schlagen, eine Schleife drehen, nämlich hin zur, wann hatten wir das mit Gestalt in der Ästhetik? Ganz, ganz am Anfang. Ich würde sagen, das war Kapitel 1, Vers 1, 2 oder sowas. Also unbedingt wieder reinhören. Nämlich das Ganze ergibt dann eine Gestalt. Also das sind dann Bauteile drinnen, die dann zum Schluss das, ich meine, bei deiner Wurst kommt zum Schluss dann ein dicker Bauch raus wahrscheinlich oder sowas. Aber auch das hat ja eine Gestalt. Aber spannend, also dass das wirklich sich etwas verändert hat. Also es sind einzelne Bauteile drinnen und es gibt alles Mögliche dazu mittlerweile in diesem Bereich. Also offensichtlich eifrige Hörer der Psychokalypse, dass sie da tatsächlich diese Prinzipien verwenden. Aber Niklas, wie sieht's aus? Du hattest ja aktiv gefragt. Du bist ja selber starker Weihnachtsfan, wie ich dich so kenne, ne? Aus Berlin kommend, das Protestantische im Blut ist natürlich, feiern ist natürlich ganz an erster Stelle. Gutes Essen.
Ja, aber
was ist da alles noch dabei?
Mal fünfe gerade sein lassen, oder?
Ja, fünfe mal gerade sein lassen und auch mal selbstgebackene, vom Supermarkt gekaufte Konfekte. Ja. Essend. Oder also was
für, ist das? Für gutes Essen muss ich, glaube ich, nicht auf den Großteil der Weihnachtsmärkte in Deutschland gehen. Würde ich jetzt mal eine sehr steile These behaupten. Es gibt in Bamberg, ich reg mich jedes Mal drüber auf, es gibt in Bamberg einen Weihnachtsmarkt und oder der zentrale Weihnachtsmarkt. Jetzt kann man darüber streiten, ob man den gut findet oder nicht.
Aber wir streiten uns wenigstens drüber und das macht die Sache ja wieder hochwertiger. Aha.
Es gibt ja eine Grillhütte, die ist relativ am Anfang.
Keinen Namen nennen, aber
genau. Und, aber in dieser Grillhütte wird Currywurst verkauft. So, als Berliner bin ich da natürlich sehr argwöhnisch, ne? Und in dieser Grillhütte wird eine weiße Currywurst Berliner Art verkauft.
Das gibt's doch nicht.
Also, und ich stehe davor und ich denke mir, was ist das? Was wollt ihr mir hier verkaufen? Es gibt das nicht. Es gibt keine Currywurst Berliner Art. Das ist ein Pleonasmus. Es gibt keine weiße Currywurst. Was soll eine weiße Currywurst überhaupt sein? Ist es eine ohne Darm? Dann ist es eine ohne Darm. Dann nennt es Currywurst ohne Darm. Ja, aber
offensichtlich auch ohne Gewürze. Und das macht die Sache wirklich spannend. Weil das ist eigentlich, das erinnert mich wiederum an Challenging Art. Also an eine Kunstform, die so schwierig ist, dass ihr erstmal vor den Kopf stößt, dann aber zum Denken anregt und zum Schluss wird man erst richtig das Wesen der Currywurst verstehen. So würde ich das interpretieren.
Ja, aber nicht an dieser Bude.
Nee, es ist halt eine geschützte geografische Herkunftsangabe. Das heißt, entweder sie karren ihre Wurst aus Berlin dann hierher.
Nee, das richtig. Ist es nicht. Also ist Currywurst, du kannst Currywurst auch in Bochum verkaufen. Currywurst ist
keine Berliner Currywurst.
Aber, aber es gibt keine Berliner Currywurst. Ja, aber du musst es ja nicht Berliner Currywurst nennen, denn jeder weiß ja, und auch wenn da böse Missinformationen im Umlauf sind, jeder weiß, dass die Currywurst 1948
nicht aus Hamburg ist.
48 von Hertha Heuber in Berlin erfunden wurde. Deshalb.
Moment, ich habe es gerade mal nachgeschaut. Eine feine, nicht gepökelte und nicht geräucherte Bratwurst mittlerer Qualität mit einem maximalen Fremdwasserzusatz von 5%. Andere Würste dürfen nicht als Currywurst angeboten werden.
Aber ist es die mittlere Qualität? Ist das so das wesensbestimmende Merkmal? Oder
laut Wikipedia steht es so am 20. August 1967 in der Allgemeinen Fleischer Zeitung, später von der zuständigen Landesbehörde festgeschrieben.
Ich habe auch gerade ein Fauxpas begangen. Die Currywurst wurde natürlich 1949 entwickelt und nicht
1948. Es ist ja eine Parallelentwicklung. Es gab ja drei Entwicklungen in diesem Jahr. Also die DDR wurde gegründet. Die Bundesrepublik Deutschland wurde erfunden und eben die Currywurst.
Die Currywurst also ist sicherlich das Wichtigste.
Haben wir hier auch so ein Halo-Effekt, also auch was Spannendes, Psychologisches, weil wir sollten ja immer wieder auch psychologische Bezüge herstellen, weil wir haben ja tatsächlich eines, also wie konnten diese zwei deutschen Länder eigentlich nur so Strahlkraft entwickeln? Natürlich durch die Currywurst, ist klar. Und Halo ist ja sowas, also da ist eine Sache, die überstrahlt alles und es war ein guter Start offensichtlich. Ja.
Naja, aber das regt mich auf jeden Fall auf dem Bamberger Weihnachtsmarkt auf, neben dem 0815 Budenzauber, den man da sieht zwischen gebrannten Mandeln, Glühwein, Langosch, Socken, Gürteln. Also,
Langosch und Socken und Gürtel. Das ist halt wirklich, also man muss dazu sagen, vielleicht für den Hörern und Hörern, wir haben keinen Glühwein getrunken, ne? Also das ist, muss man wirklich dazu sagen. Ich hätte das gern jetzt getrunken, aber ich hatte nichts da. Genau, ich trinke das auch gar nicht gern, ehrlich gesagt. Also ich finde das unglaublich eklig, Glühwein mittlerweile. Aber ich erinnere mich schon noch an diese Zeit, in der alten Zeit, in der Zeit, als es noch kalt war und als wir noch eine Kaltzeit hatten und als wir Schnee hatten auf diesen Weihnachtsmärkten und man saß da, nein, man stand da natürlich, man saß eben nicht, weil es war zu kalt, um zu sitzen, außerdem gab es keine Bänke und man hat Glühwein getrunken, aber dazu hätte man niemals eine Currywurst gegessen, also auch nicht die Original Berliner aus mittelguter Qualität mit maximal 5% Wasseranteil. Was wirklich einladend, also das muss ich schon sagen, es ist auf jeden Fall wie ein echtes Marketingkonzept, hört sich das an.
Aber Glühwein ist ja, ich finde, bei Glühwein kann man wunderbar das Prinzip der mentalen Kontoführung erklären. Und zwar Glühwein im privaten Verkauf. Also ganz kurz, mentale Kontoführung ist ein Konzept der Verhaltensökonomie. Das ist Psychologie für Leute, die nicht an Psychologie glauben. Hat auch vor ein paar Jahren den Nobelpreis eingeheimst für Richard Taylor, den Vater dieser Theorie. Und im Grunde genommen geht es darum, dass wir in unserem Kopf gewisse Budgets abstecken. Und diese Budgets sind für unterschiedliche Dinge unterschiedlich groß. Also wir haben zum Beispiel ein Budget für Bücher. Das ist vielleicht exorbitant groß. Da sagen wir natürlich hier, da fallen jetzt 5 Euro nicht ins Gewicht. Vielleicht aber haben wir ein sehr, sehr kleines Budget für Nudeln und sagen, was, Nudeln kosten 1,50 statt 49 Cent, das ist ja viel zu viel, das erschöpft mein Budget. Also das ist sehr, sehr, sehr stark vereinfacht. Jetzt übertragen wir das mal auf den privaten Glühweinverkauf, also nicht auf einem Weihnachtsmarkt. Da gibt es nämlich auch nochmal Unterschiede, je nachdem, in welcher Situation man ist. Aber ich bitte euch vorzustellen, ihr seid zu einem festlichen Einlass eingeladen, zu einer Person, und zwar letztes Jahr, nicht dieses Jahr, weil dieses Jahr müsstet ihr sagen, ich komme nicht. Und ihr möchtet einen Wein mitbringen. So, was jetzt ist die Frage, was ist so die Grenze des Weinpreises, die man mitbringen kann? Manche sagen, die vielleicht in meiner finanziellen Situation sind, 4-5 Euro sollte er schon kosten. Je mehr man verdient, desto.
Aber eben nicht mehr als 5,50 Euro.
Ja, natürlich. Kommt auch natürlich darauf an, wie man die Person mag, ob man den Wein auch selbst trinkt an dem Abend. Also viele Faktoren. Aber sagen wir einfach mal so 4-5 Euro, so Minimum. Natürlich, wenn man mehr verdient, geht es nach oben, aber 4-5 Euro Minimum. So. Niemand würde. Die meisten würden nicht auch sowas mitbringen wie so ein 1,99 € Tetrapack Wein oder so. Also wenn man damit hinkommt, dann würde man komisch angeguckt werden. Das verstößt gegen gewisse soziale Normen in gewissen Kreisen. So, und jetzt übertragen wir das mal auf den Glühwein, wo ein Liter Christkindl-Glühwein, ich glaube, 99 Cent kostet oder 1,50 Euro, also maximal 2 Euro. Und dann es gibt natürlich auch teureren Glühwein, aber die Frage ist, wer kauft den? Ne? Und der Standard-Glühwein kostet halt nur 2 Euro. Und davon werden flaschenweise dann in den Einkaufswagen gepackt, dann auf dem Herd zu Hause aufgekocht, noch 2 müde Orangen reingeschnitten, was weiß ich. Und dann redet man sich ein, da irgendwie gerade eine Gourmet-Aktion gestartet zu haben. Und wenn ich sage, aber zahl doch mal 5 oder 6 Euro für den Glühwein oder 10, für die Flasche im Supermarkt, dann wird man komisch angeguckt und sagt so, was? Das ist doch viel zu teuer, das geht ja nicht. Also ich finde es ein wunderbares Beispiel, um diese mentale Kontoführung zu erklären.
Die mentale Kontoführung wird übrigens da auch noch in fataler Weise anders aktiv, nämlich der Alkoholkonsum. Überleg mal, du würdest tatsächlich hingehen und einen Liter Wein beispielsweise dort trinken am Stand. Also du sagst einfach eine Flasche Wein und trinkst dir dann aus großen Bechern einen Wein. Ein Wein aus großen Bechern, klares Indiz für Alkoholismus, schwerer Alkoholismus. Bei einem Glühwein plötzlich heißt es ist die Stadezeit, es ist eine wunderbare Sache, dass wir mal wieder zusammensitzen. Und da trinken wir diesen wunderbaren Warmen, weil es ja auch so kalt ist. Ja? Also selbst in dieser Heißzeit ist es jetzt immer noch kalt. Und dann trinkt man eben das tatsächlich aus 0,3 Liter Haferln. Also das sind diese Max oder wie heißt es, Becher oder so. Ja, also irgendwelche Becher. Und trinkt aber davon natürlich nicht einen. Oh, wollt ihr auch noch einen? Und damit impliziert man immer, man geht gerade schon los, um sich einen zweiten, dritten, vierten zu holen. Das heißt, ein Liter ist da schnell mal weggeschluckt. Also, und also wenn wir das überträgen, das ist eben auch die mentale Kontoführung. Wir haben dieses Jahr noch gar nicht so viel getrunken. Richtig, weil es gibt den Glühwein auch nur ganz, ganz kurz. Nämlich eigentlich traditionell nur kurz mal daheim oder vielleicht eben auf dem Weihnachtsmarkt. Auch spannend.
Das erinnert mich an Zeiten, da war Niklas noch, nee, geboren warst du schon, aber noch nicht in Bamberg. Da gab es ja noch ein Lokal, das hieß die Schwarze Katz.
Oh ja.
Mit der Wirtin Frau Gieseler. Und wenn da mehr als zwei Leute eine kalte Ente bestellt haben, das war so ein, wie nennen wir das, Wein-Sekt-Mischgetränk mit einem Schuss Grenadine und einer Zitrone. Also wirklich auch ja legendär, also für alle Bamberger Studis, die das noch gar nicht wissen, da kommt der Begriff kalte Ente-Party her, die Psychologen jedes Jahr machen. Ja, und dann gab es halt einen 1,5 Liter Römer mit diesem Getränk.
Und genau,
so Römer, viele Strohhalme wie Leute. Also so ein Prinzip wie eine Schüssel auf einem Stück.
Genau, aber trotzdem, es sieht aus wie ein Weinglas. Also es ist normalerweise ist es grünwellig nach unten gehend, so konisch. Aber oben ist es eben ein riesiger, wie ein Cognac-Schwenker. Das war wirklich beeindruckend.
Ein Pool der guten Laute, möchte man sagen eigentlich.
Ja, das gibt es ja noch im Live-Club. Das ist jetzt sehr Inside Bamberg, aber da gibt es auch die Elektro-Lemonade. Ich weiß nicht, was da drin ist. Es sieht toxisch aus. Es macht nichts Gutes mit deinem Körper. Was sich auch darin äußert, dass es schnell wieder raus katapultiert wird.
Okay.
Ich glaube, es ist.
Ich erzähle die Geschichte jetzt nicht von.
nein. Wir wollen auch keine Namen nennen, aber es war mal ein Mitarbeiter von uns, ein studentischer, ne?
Ja.
Ja. Und okay. Ja, aber das lassen wir.
Aber
ich glaube, Weihnachten lädt ja wirklich ein, vor allem etwas zu sich zu nehmen und nicht etwas loszuwerden. Also außer es sind Geschenke und das war nicht wirklich ein Geschenk damals. Nein.
Ja, aber es scheint doch so, als würde viel von dem öffentlichen Weihnachten, und ich will jetzt gar nicht auf das private Weihnachten von den jeweiligen Haushalten, von den einzelnen Traditionen, die alle sicherlich wunderbar sind und sich schön herausgebildet haben. Also was uns da dargeboten wird, ist doch eigentlich ein billiges Produkt in dem Sinne. Also wir gehen irgendwo hin, packen die Spekulatius-Kekse ein, 99 Cent die Packung. So nach Weihnachten gibt es die für 30 Cent. Es gibt immer die großen Paletten dann vor den Supermärkten. Hier, die Spekulatius müssen weg. Irgendwelche Dominosteine, was weiß ich, Unmengen an Süßkram, nicht unbedingt hohe Qualität im Durchschnitt. Ne? Viel Persipan, wenig Marzipan. Also es ist doch eigentlich billig in einer gewissen Art und Weise.
Das ganze Weihnachtsfest ist so wie eine Wurst nach Art einer Berliner Currywurst.
Ja, aber mit Meerwasseranteil, mit Meerwasseranteil.
Ja, also ich kann dir leider nur zustimmen. Andererseits gibt es natürlich einfach ganz, ganz tolle Alternativen. Und das muss man eben auch sagen. Und das sieht man ja auch tatsächlich, dass Menschen wirklich zusammenkommen. Und wenn du einfach siehst, wie das jetzt zurzeit ist, dass man das eben vermisst. Einerseits ist das auch eine ambige Sache, weil viele Leute sind tatsächlich in der Weihnachtszeit gar nicht so wahnsinnig gut drauf und fürchten es. Es gibt unzählige Filme, Romane, Und persönliche Beschreibung, wie grauenhaft das ist. Aber es ist tatsächlich so, mit der Familie kannst du natürlich da wahnsinnig viel gestalten. Wenn du zum Beispiel dir wirklich mal Mühe machst. Und das ist eben wie bei einem Kunstwerk, wie wir das mal erklärt haben, dass es eben nicht darum geht, es einfach anzuschauen und einfach abzuhaken und wie ein Kitschobjekt zu verarbeiten, sondern tatsächlich neue Assoziationen zu schaffen, neue Skills vielleicht zu entwickeln, also dass man neue Sachen drin sieht, neue Qualitäten, dass man vielleicht mal Rezepte ausprobiert, dass man wirklich das als eine besinnliche Zeit der Reflexion, der Kontemplation und des Zusammenseins tatsächlich feiert. Und ich glaube, man ist wirklich dazu angehalten, das zu machen, weil es ist ein unglaubliches Privileg, dass wir in dieser Zeit zum Beispiel nicht arbeiten müssen. Wurde erkämpft über einen Zeitraum, der über 100 Jahre lang dauerte. Und zum Schluss verfeuert man es eigentlich sehr leichtfertig. Und du siehst ja auch, dass es sehr, sehr viel, sagt man ja immer, dass es eine Kommerzialisierung ist, das ist ganz ohne Zweifel so, aber dass es wirklich jetzt eines der größten Nöte der Leute ist, dass sie ihre Geschenke noch hinkriegen. Zum Schluss geht's um was völlig anderes. Natürlich ist es wunderschön, Geschenke zu feiern, Geschenke zu schenken und zu feiern, aber zum Schluss kommt's eben tatsächlich auf sehr viel andere Werte an. Und die kann man zelebrieren und vor allem wird man sich vielleicht dessen jetzt mal wieder bewusst, auch wenn es teilweise sehr, sehr trist und traurig ist, was zurzeit passiert, dass man nicht zusammenkommt, aber jetzt ist man erstmal zurückgeworfen auf das, was ist es eigentlich für mich und ich muss es neu definieren. Also man sagt in der Psychologie etwas ganz, ganz Wichtiges oft, aus der Krise lerne ich, oder der Marius und ich haben das mal genannt in einem Seminar, beziehungsweise war es sogar eine Vorlesung, glaube ich, da war eine Einheit, da hatten wir den Titel auserkoren,
Scheitern als Chance, oder?
Scheitern als Chance, genau, Scheitern als Chance. Und das war was, ich finde, was Wunderbares, weil wir haben einfach aufgezeigt, wie oft man eigentlich scheitert und wie viel man daraus machen kann. Und andererseits kannst du natürlich auch einfach darüber lamentieren und kannst immer wieder das Scheitern heraufbeschwören und sagen, Mensch, wie schlimm war denn das, dass ich gescheitert bin. Aber aus dem Scheitern muss ich mich neu aufbauen, neu denken. Und das ist eben so tatsächlich auch in dieser Situation. Man kann jetzt das Negativste rausholen und sagen, das ist furchtbar. Und das Positivste, wir denken mal drüber nach, was es eigentlich bedeutet und was uns da eigentlich gegeben ist an Privilegien, an Freude, möglicherweise, also potenziell. Und ob wir das wirklich nutzen. Und wir sollten es nutzen, weil es ist ich nenne das wirklich ein Privileg.
Also nicht einfach auf den nächstbesten Weihnachtsmarkt gehen, nur weil er um die Ecke ist, sondern auch mal ein bisschen gucken, wo man vielleicht was findet, was einem komplett zusagt oder was vielleicht auch ein bisschen anders mal ist als das, was man kennt. Denn ich finde die Kunstanalogie ganz, ganz treffend, weil Kitsch als Gegenstück zu Kunst, als Objekte, die keine neue Assoziation hervorrufen, die uns aber ein wohliges, warmes Gefühl der Vertrautheit geben, sind halt nicht besonders originell. Sie sind per Definition nichts Neues. So. Und damit läuft man Gefahr, eben in diesem Privileg, was man hat, immer nur in eine Richtung zu gucken und gar nicht sich dem bewusst zu werden, was alles möglich ist und dass es auch vielleicht anders möglich ist. Und Traditionen sind wichtig und Traditionen sind schön. Aber das heißt nicht, dass man nicht trotzdem mal neue Elemente reinbringen kann, ohne irgendwie das große Ganze komplett zu unkenntlich zu machen.
Das finde ich wunderbar zusammengefasst. Was ich noch ganz kurz sagen wollte, aber jetzt bin ich dem Marius ins Wort gefallen. Ich wollte nur noch tatsächlich hinzufügen, Kitsch ist auch was ganz, ganz Tolles. Und das ist auch was ganz, ganz Wohltuendes. Das hast du ja auch gesagt eigentlich. Aber wenn es eben nur noch bloßer Kitsch ist, selbst der Kitsch, der nicht mehr auch Freude echte macht, sondern man macht es halt dann so, ja, man stellt da halt seine Weihnachtskerzen auf und so weiter und ärgert sich schon wieder, dass die eine abgebrannt ist, nimm es als eine Chance. aus dem Scheitern kommt die Chance. Wenn der Weihnachtskranz nicht so richtig funktioniert hat, überleg dir mal, warum und ob es so wichtig ist oder ob man es mal neu interpretiert und so weiter. Und dieses aus den alten, eingefahrenen Mechanismen mal auszuscheren, ist eben auch was Schönes. Und das heißt aber nicht, dass ich hier verteufeln will, dass jemand vielleicht Weihnachtssterne aufhängt, weil er es immer so gemacht hat. Weil es ist ja auch was Wunderschönes, an etwas anzuknüpfen, was einem was Wohliges, ein wohliges Gefühl gegeben hat. Aber Marius, ich habe dich unterbrochen.
Nee, ich wollte nur sagen, dass ich jetzt mal das spontan gegoogelt habe und mindestens 10 Anbieter von Fleisch-Adventskalendern gefunden habe. Das heißt, für alle, die Schokolade... Aber ganz beruhigend, es gibt noch viel mehr vegane Adventskalender.
Okay.
Aber ja. Ne, jenseits von Schokotäfelchen oder so.
Wow. Außerdem wäre da jetzt eigentlich ein typischer Marius-Kommentar. Außerdem gibt es ja wahrscheinlich auch Schokolade mit Rindsblut. Das wäre jetzt eigentlich was Typisches. Was ich erwartet.
Das müssten wir jetzt Sascha fragen, unseren russischen Kollegen.
Ja, das stimmt.
Ne, da war die sehr... Sehr gefreut. Ich weiß gar nicht, wie die hieß, ne? Da mit extra viel Rindsblut, was man Kindern gegeben hat für die Eisenversorgung.
Ganz genau.
Ist heute für viele, ne, so eine nostalgische Delikatesse, die sie an ihre Kindheit erinnert, wo sie diese Schokolade bekommen haben.
Aber auch Weihnachtskalender, Adventskalender, was wir da erleben, ist ja auch eine weitere Kommerzialisierung einer Nische, ne? Also ich meine, was waren denn Adventskalender, wenn man sich diese wunderbaren, historischen, handgemalten Adventskalender anguckt? So, dann waren das einfach nur Aufmachen und Bilder angucken. So, dann kam Schokolade rein. Okay, gut, es gibt diese Schokoladen-Adventskalender im Supermarkt. Okay, da ist jeden Tag ein kleines Plättchen drin. Und was jetzt inzwischen gebracht wird, ist ja Adventskalender von Firmen, zum Beispiel von Kosmetikfirmen, wo damit geworben wird, hier sind Produkte im Wert von x Euro drin, aber ihr bekommt es für weniger. Und damit wird ja Weihnachten komplett nochmal vorgezogen. Also eigentlich das Gegenteil von Belohnungsaufschub, denn der Adventskalender wird zum vollwertigen Geschenk. Und anstatt dieses Geschenk am 24. zu bekommen, kriegt man es schon am ersten Tag. Natürlich muss man es aufteilen, aber eigentlich jetzt im historischen Sinne, ein Adventskalender ist es eigentlich auch nicht mehr wirklich.
Genau, muss es allerdings ja natürlich auch nicht sein. Also es ist so, neue Interpretationen sind ja auch durchaus was Wünschenswertes. Hier ist es tatsächlich so ein gewisses Ausmaß erreicht, was wahrscheinlich wirklich ein bisschen problematisch wird. Ja, das ist keine Frage. Aber offensichtlich ist es ein Produkt, was sich am Markt wenigstens hält, sonst wird es es nicht geben. Also
wenn man das, wie gesagt, es gibt, wenn man das mal googelt, sowas, ich habe ja gerade Adventskalender für junge Mütter. 299,99 €.
Das ist ein Schnäppchen.
Das ist ein Schnäppchen, ne? Das heißt, mehr als man eigentlich für Weihnachtsgeschenke insgesamt ausgeben will, hier allein im Adventskalender
für junge Mütter. Und du hast ja 24 Geschenke, also das ist natürlich... Das ist toll.
Plus doch mal die Geschenke an Weihnachten.
Ne? Ich meine, es sind sicher schöne Sachen drin, das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber wie Niklas gesagt hat, stellt es irgendwie auf den Kopf. Ne? Da wird die Wartezeit schon mehr kommerzialisiert als das Fest.
Na gut, dieser Trend, der hält ja eh an. Tatsächlich Lebkuchen beispielsweise oder Printen im Aachener Bereich, die gab es normalerweise traditionell eigentlich im Weihnachtsgeschäft und jetzt ist halt das Weihnachtsgeschäft ist irgendwie so in den Oktober oder September vorverlegt. Das ist natürlich schon etwas sehr, 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 sehr Bedenkenswertes, weil wenn wir natürlich irgendwann dann nur noch direkt von der Weihnachtszeit in die Osterzeit übergehst, dann hast du natürlich irgendwann das Problem, dass du es nicht mehr füllen kannst, weil ja dann eigentlich im Sommer nur noch die einzige kurze Pause ist, weil da sind ja dann diese Piemont-Kirschen sind ja nicht mehr produziert. Also da ist natürlich dann wirklich eine Lücke mal. Aber da sind die Leute ja auch alle im Urlaub.
Ja, aber nach Weihnachten ist vor Weihnachten, ne? Um Sepp Herberger zu zitieren.
Ja, ja. So ist es. Das stimmt. Ja. Aber trotzdem, also was wir auf jeden Fall lernen können, ist, es gibt schon noch sowas wie eine Vorfreude. Und das ist, glaube ich, nicht nur in so Kinder- in Kinderaugen tatsächlich zu sehen, dass man sich tatsächlich auf eine Zeit freut. Aber das Verrückte ist eben, dass man es als Mensch ganz oft nicht hinkriegt, tatsächlich dann die Zeit wirklich so zu nutzen und dann tatsächlich so zu zelebrieren. Und man macht sich da eben was vor. Also psychologisch ist es wirklich sehr, sehr spannend, diese Zeit, weil jeder will sozusagen einfach dann echt mal abschalten. Und es wird immer, immer schwieriger für die Leute, das tatsächlich zu machen. Und sie kommen eben in diesen irren Stress, der wirklich verbrieft ist durch X-Beschreibungen, dass die Leute eben immer diesen Weihnachtskaufstress haben. Und dann eben, dass das mit dem Essen klappt, dass das mit den Arrangements klappt, mit dem Weihnachtsbaum. Da gibt's ja tausende von Sachen. Und da muss man sich wirklich mal fragen, für was alles? Das ist so ein bisschen wie die Frage, die ich oft stelle in anderem Kontext. Warum willst du den und den Job? Warum willst du die das und das Geld? Warum willst du? Und ganz oft kommt dann, naja, um beispielsweise dann sich mal was leisten zu können. Aber was willst du dir leisten? Ja, dann will ich mir die Zeit sozusagen mal zurückkaufen, die ich eben investiert habe, kommt dann ganz oft zurück. Ja, da will ich mal endlich entspannen. Aber das macht irgendwie nicht so richtig Sinn. Also das ist so ein ganz bisschen unausgegorenes Konzept. Also du musst ja eigentlich die Situation, in der Situation musst du eigentlich nutzen, weil da lebst du vor allem. Das andere ist etwas extrem Verschobenes und etwas zu verschieben macht zwar durchaus Sinn im Sinne von Epikur, dass man wirklich epikureisch, so wie es der Marius vorhin beschrieben hat, mit dem vielleicht gestaltannehmenden Weihnachts-Adventskalender, ja, der sozusagen ein Aufschub, tatsächlich eine Aufschubsgeschichte ist, wo man erstmal nicht direkt etwas hat, aber wenn es anders tatsächlich ausformuliert ist, ist das, finde ich, schon sehr, sehr problematisch.
Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt Lust auf eine 2-Meter-Bratwurst und einen Glühwein. Wohl wissend, dass das in diesem Jahr schwierig wird, werde ich mich wohl mit den Gedanken daran trösten. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern ein möglichst stressfreies Weihnachten. Und auch wenn es mal nicht so klappt, dann weiß man, was man im nächsten Jahr vielleicht besser machen kann oder vielleicht auch ganz sein lassen kann, weil es gar nicht schlimm war, dass es nicht geklappt hat. Und damit sage ich Tschüss.
Und ich wünsche eine besinnliche Weihnacht, also im wahrsten Sinne des Wortes, im schönsten Sinne des Wortes, alles Gute und kommt gut durch diese Zeit.
Ja, dann bis bald wieder in der Psychokalypse, der Bamberger. Tschüss.
Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.